Halbwissen hoch 2, der Podcast mit Stefan und Peach.
Ein herzliches Willkommen, liebe Podcast-Gemeinde. Euer Lieblingspodcast ist wieder online und on air. Und nicht nur er, sondern auch sie hört vielleicht zu oder jeder andere auch. Aber vor allen Dingen freue ich mich, dass mein Korrespondent, mein Gegenüber da ist, hoffentlich. Peach, bist du da?
Ahoi Stefan, natürlich bin ich da. Mit wem soll ich denn sonst reden? Mit mir redet ja keiner. Aber ich dachte schon, als du sagst, nicht nur er, sondern sie, dass wir einen Gast haben. Aber haben wir nicht, oder?
Das wäre eine Überraschung, ne?
Ja, das wäre
wirklich. Wenn er bei dir wäre, der Gast.
Ja. Ich guck mich mal um. Nee, ja.
Nee, ist keiner da. Nee, nur die üblichen Verdächtigen, nur die Stimmen in deinem Kopf.
Die sind immer da, ich sag dir. Oh Mann, ey.
Peach, pass auf, ich rutsch gleich mal rein ins Thema. Und zwar, tatsächlich ist jetzt gerade eine Zeit, dass ich ständig, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, reden wir so über die Zukunft. Und das ist so, jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, ja mit Beamen, hat man ja alles schon, sondern tatsächlich ist jetzt wieder so eine Zeit, wo viele Leute
Existenzängste haben.
Ja, aber es geht noch so ein Stück weiter, also nicht nur sich, also ich meine, ich kenne das ja hier aus meiner Stadt, da nölt man halt gerne rum. Das ist so der Standardumgangston, wenn du jemanden fragst, na, wie ist so? Nicht in Gera. Ich möchte das langsam mal loswerden, dieses Gera. Ich wohne nicht in Gera.
Ich will doch nur die Horden von Groupies von dir fernhalten, Stefan, dass sie alle in Gera suchen und du keine Angst haben musst, dass du. Also mit wem unterhältst du dich jetzt? Was? Nochmal?
Kollegen, bitte? Freunden, Familie und überall hörst du so den gleichen Grundtenor, so, naja Mensch, das wird doch irgendwie gerade nichts, was ist denn da nur los? Da egal wo du hinguckst, irgendwie alle mauscheln da rum, nichts funktioniert so richtig und so. Und da kannst du ja quasi ganz viele Töpfe aufmachen, ganz viele Themen.
Ja.
Will ich gar nicht. Sondern während alles überall hakt, ja, politisch, umweltmäßig, ist es ja alles irgendwie gerade schwierig. Mhm. Da geht da hier so eine Rakete hoch von der NASA und die sagen, 50 Jahre nach der ersten Mondlandung, komm, wir machen mal noch einen Versuch. Mhm. Und auf einen Schlag, während ich das so sehe, denke ich mir, 55 Jahre, denke ich,
also
denk ich mir so, das ist eigentlich das, was mir mal immer so wichtig war, eigentlich immer der Blick so nach vorne gerichtet, mehr die Möglichkeiten erkennen, als sich so in diesen ganzen Problemen zu verlieren. Dann auch so überlegen, das übliche Argument, ja, die sollen mal lieber erstmal die Probleme hier lösen, bevor die da rumhorsten und was soll denn das alles und so. Ja. Und ich will auch gar nicht so weit gehen mit, wir müssen ja mal irgendwann den Weltraum besiedeln, weil irgendwann wird es zu eng auf der Erde. So weit will ich gar nicht gehen, sondern dass ich wieder nicht seit langem gemerkt habe, ich finde das eigentlich total schön, dass ich brauche das vom Gefühl, dass andere Leute immer mal noch einfach in eine Richtung ganz klar weiterdenken. Und also es sind ja nicht nur wenig Leute, das sind ja so viele an sowas beteiligt, was überhaupt notwendig ist, damit das stattfinden kann.
Aha.
Und dann eben nicht nur zu sagen, okay, wir schießen Satelliten hoch und wir fliegen mal eine Runde oder wir probieren mal sowas Weltraumtouristenmäßiges aus, sondern wirklich ganz konkret zu sagen, wir nehmen nochmal das Monsterprojekt und fliegen zum Mond rüber und versuchen anzufangen, also es ist ja jetzt so quasi der Start, sozusagen sesshaft auf dem Mond zu werden, um dann halt gleich an den Mars weiterzudenken. Mhm. Und wie bekloppt dagegen dieser ganze Kram ist, den man da täglich in den Nachrichten um die Ohren geworfen kriegt, wo man sich denkt, das eine ist irgendwie totaler Kindergarten und Politik und Einstellungen von vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahrzehnten, mit denen ich sowieso immer nichts anfangen kann. Und das andere ist irgendwie völlig davon entkoppelt. So, ja. Das hat mich wirklich gerade sehr bewegt und da wollte ich mal wissen, ob das für dich auch so ein wichtiges Ereignis war.
Na, ist schon spannend, na klar, wenn man sich überlegt, wie weit es weg ist, na klar, und wenn man sich die ganzen Daten mal anguckt, wie viel Schub da wann, wie wo gedrückt werden muss und also die haben das Ding ja wohl hochgeschossen und dann hat das eine Runde um die Erde gemacht mit, lass mich überlegen, 40.000 Sachen, 40.000 km/h irgendwas.
Mhm.
Also eine gute Stunde für immer um den Äquator, aber gut, die Flugbahn ist ja, Flugbahn ist ja weit, weit höher irgendwie, keine Ahnung, wie hoch die da über der Erde schon war. Aber ich vermute mal, oberhalb der ISS schon, oder bei ISS ist bei 400, oder? 300? Nee, 350, irgendwas, 400 Kilometer, keine Ahnung. Sowas, ne? Oder?
Ich möchte jetzt nicht die Suchmaschine einschmeißen.
Gut, nee, mach mal nicht. Aber auf jeden Fall muss ich höher gewesen sein und da fliegen die einmal drum rum und dann musst du halt zum richtigen Zeitpunkt nochmal die Triebwerke starten, dass du halt aus dieser Umlaufbahn rauskommst. Ja. Und das ist nicht nur und los geht's, sondern die haben da wohl 18 Minuten nochmal die Triebwerke gestartet, um da irgendwie von der Anziehungskraft loszukommen. Mhm. Und aber trotzdem, naja, 18 Minuten klingt lang, aber muss ja trotzdem der richtige Moment sein, um halt in die richtige Richtung loszuballern.
Wäre besser.
Da ging's los, ne? Ich zweifle jetzt schon wieder an den Zahlen, aber ich weiß es deshalb, weil ich zufälligerweise wach war und mir es in der Glotze, also ganz klassisch in der Glotze angeguckt habe, weil der Internetstream versagt hat. Naja, bin eigentlich gespannt auf die, also wie das jetzt so weitergeht. Also sie fliegt halt noch, ne? Keine Ahnung. Warte mal, wenn wir das veröffentlichen hier, da ist es schon da.
Na, oh, hoffentlich.
Ist es zurück? Nee, da ist es schon da. Deine Frage war nochmal was, ob mich das auch so beschäftigt.
Ich habe ja gesagt, worum es mir ja so eigentlich geht. So in den technischen Details können wir uns ja immer schön verlieren. So, da gibt's ja so viel zu erzählen.
Ja, klar.
Also das, aber ich finde so für das Alltagsgefühl merke ich mittlerweile, dass es kommt einem so ein bisschen die kindliche oder jugendliche Naivität, die kommt einem so abhanden.
Nee,
du konntest früher so, ja, so schön.
Die kommt doch damit wieder hoch. Das meine ich doch.
Ja,
da hast du schon recht, will ich sagen. Die kommt damit wieder hoch. Du musst ja nur die Kinder angucken. Oh, Rakete, Rakete. Boah, große Rakete, fliegt ganz schnell. Und ist ja auch so. kurz danach bin ich dann nochmal auf den Livestreams gegangen und da haben sie diesen Start von diesem DART-Projekt gehabt. Das ist ja irgendwie vor 2 Wochen oder so hochgegangen. Hier, wo sie diese Planetary Defense Geschichte, wo sie da versuchen, wo sie quasi üben, für den Fall, dass ein, oh Gott, Komet, Meteorit, Asteroid, was ist es denn? Ein Asteroid.
So ein Brocken.
So ein Brocken halt aus der Tiefe.
Meistens aus der Ortschen Wolke. Ja, meistens aus der Ortschen Wolke.
Auf die Erde klatschen sollte, dass wir wenigstens versuchen können, irgendwas hinzuschießen, um die Flugbahn abzulenken.
Hat geklappt beim ersten Versuch.
Im Übrigen nicht nur falsch, sondern da war doch in den 60ern soll irgendwie irgendein Ding könnte da einschlagen mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, 3 oder 4% oder irgendwas. Mhm. Genau, auf jeden Fall haben die das jetzt beim ersten Mal hingekriegt, es hat funktioniert und da ist mir so eine Zahl hängen geblieben, die haben das irgendwie nur um 10 Zentimeter pro Sekunde abgelenkt.
Ja.
Also verschwindend geringe Geschwindigkeitsänderungen, möchte ich sagen. Und das reicht aber schon aus. Das ist genau das, was sie erreichen wollten.
Ja.
Und würde im großen Fall auch schon was bringen. Auf jeden Fall die Rakete, die da hochgegangen ist, die sah ja, also die ist ja komplett anders hochgegangen als die Artemis. Die ist ja viel schneller gestartet. Das ist ja unglaublich. Von wegen.
Ja, weil du keine Menschen drin hast.
Weil weniger Last ist, genau. Das waren ja nur, weiß ich nicht, 500 Kilo. Ach, wenn überhaupt 500 Kilo. Ja. Ach so, du meinst, weil der menschliche Körper nicht nur bestimmte Gehkräfte überhaupt ab kann.
Ja, und weil du eben nicht so viel mitschleppen musst. Das ist ja gerade das Problem, warum das so lange gedauert hat, zu sagen, wir machen nochmal eine bemannte Mission zum Mond.
Die sind ja noch nicht fertig.
Das ist einfach viel, viel aufwendiger.
Die haben ja, die forschen ja immer noch. Die haben ja im Nachgang an den Artemis-Start haben sie ja noch alles erzählt, was da so passiert und was passieren könnte. Und dann haben sie offiziell, wann sie mit den Menschen hoch wollen. Und das findet ja nur doch 24 oder 25 Jahre statt. Und da war quasi wie so ein Bewirb dich jetzt Trailer. Also wenn du dich noch bei der NASA beworben werden möchtest mit einer guten Idee. Die haben noch Forschungsfelder offen, auch zu den Missionen. Da geht es unter anderem eben immer noch um den Raumanzug, besseren Raumanzug. Naja, wo ich mir denke, na krass, das sind ja eigentlich so die grundlegenden Sachen, aber die forschen da offenbar immer noch dran. Wahrscheinlich bis auf den letzten Moment, solange sie können, oder?
Ja, naja, wie gesagt, da die sich das weite Ziel mit den Mars zu erreichen schon gesetzt haben, ist das quasi alles, was davor ist. Das muss jetzt irgendwie passieren. Da will jetzt keiner mehr sagen, ach na, ich glaube, wir haben uns da doch ein bisschen übernommen. Das ist ja immer so auf Kante genäht, weil du hast wenige Zeitfenster, die musst du dann immer nutzen. Dann investierst du alles in ein Bauteil. Du kannst jetzt nicht beliebig viele Backups davon bauen. Und das ist ja auch genau das, was immer so ein bisschen unromantisch ist, ne? So dieser Gedanke von regelmäßig startet da sowas und fliegt da hoch. Das wird so wahrscheinlich auch nie sein, sondern entweder
wenn es nach dem Herrn Musk geht, dann schon.
Ja, vielleicht.
Der würde ja wöchentlich fliegen, das ist, glaube ich, nicht das Problem für ihn.
Das wird aber nie so werden wie eine Zugreise oder so. Das ist, glaube ich, so billig und so unaufwendig wird das nie werden.
Nee, da muss es schon.
Kann ich mir einfach
ich frage mich ja immer noch, warum das nicht nicht ein bisschen einfacher geht. Also gab es da nicht mal Forschung mit irgendwelchen Trägerflugzeugen, die irgendwelche Raumfahrzeuge, nenne ich es jetzt mal salopp, in einfach schon mal, weiß ich nicht, eine gewisse Höhe bringen, mhm, und dass die Dinger dann dort mit geringerem Energieaufwand immer höher, ja, steigen?
Das gab's auch schon.
Ist das daraus geworden?
Ich weiß gar nicht, ob es da irgendein Problem gibt. Problem gab. Ich habe das damals auch gesehen als Dokumentation und dachte, das ist ja eigentlich eine super Idee.
Also wahrscheinlich brauchst du mehr Zeit, ja, für also so, könnte ich mir vorstellen, für so einen Start. Aber ich glaube, das wäre jetzt zu verkraften. Also muss, keine Ahnung. Also energetisch gesehen ist ja so ein, das heute Morgen ist ja echt Irrsinn. Also das Ding ist wie hoch? 100,
ja,
110 Meter oder was? Und da hast du ja oben nur diesen 3-4 Meter hohen Klumpen da. Wahnsinn. Mhm. Also was da verballert, ja, wird. Also CO2-mäßig, gut, will ich jetzt gar nicht rechnen und kann ich auch nicht. Das wäre was für Nova. Aber gut, um nochmal zum Kindlichen zurückzukommen. Klar, doch, ich finde es ist ganz wichtig, dass man sowas hat. Sei es jetzt ein Raketenstart oder sei es ein, keine Ahnung, Trickfilm im Fernsehen. Ich finde, man braucht einfach irgendwelche Sachen, wo du dich drin verlieren kannst. Ich meine, ist es bei dir nicht mit der Musik so ein bisschen so?
Ja, also das ist ja auch ein Dauerbrenner-Thema. Also es ist nie das Gleiche, aber sich dann irgendwie mal was Neues zuzulegen und dann die gleichen Dinge, die man sonst tut, nochmal von einer anderen Perspektive zu sehen und wieder was Neues auszuprobieren und dann auch manchmal andere einfach mitzureißen, zu sagen, ey, guck mal hier, was ich hier gerade rumprobiere. Und selbst wenn der andere überhaupt nicht so richtig nachvollziehen kann, was du da jetzt speziell machst, manchmal, mhm, bringt das andere einfach auf Ideen oder erzeugt nur bei denen das Gefühl, ich weiß überhaupt nicht, wovon der redet, aber ich hätte mal wieder Lust, im Garten was zu machen. Wir Menschen sind, glaube ich, davon wirklich abhängig, wie früher als Kinder. Wenn der eine was spielt, dann will man genau das dann plötzlich auch haben, was der andere gerade macht.
Das ist so der menschliche Neid.
Naja, so Aktivierung, Inspiration. Du siehst halt, der andere spielt gerade was. Jetzt will ich auch was spielen. Jetzt habe ich auch Lust. Das ist irgendwie schön. Das ist total essentiell. Und im Alltag, wenn du so viele routinierte Sachen machst, da wird das immer so ein bisschen gekillt, weil dann arbeitest, mhm, du halt wie so ein Fließbandarbeiter deine Sachen ab und nichts gibt dir irgendwie so richtig was zurück und dann brauchst du ganz dringend mal so Sachen, die aus der Reihe raustanzen, die so ein bisschen sinnlos sind. Mir hatte zum Beispiel zum Geburtstag ein alter Freund eine Minispieluhr zum Selbst, mhm, bedrucken, ne, geschenkt.
Ich weiß.
So, also wo, ja, du selbst die Lochkarten machst, genau, du warst dabei. Und jetzt habe ich hier so eine Spieluhr, die kann ich selbst bedrucken. Da habe ich jetzt eine Stunde lang dran gesessen und habe hier ein paar Töne draufgesetzt.
Und das
muss ich aber nochmal machen.
Verstandst. Hm.
So, und dann würde irgendjemand sagen, na sag mal, hättest du die Zeit nicht mal nutzen können, du wolltest mal den Keller aufräumen, du musst deine Steuererklärung machen oder so. Na klar, das hätte man auch alles in der Zeit, hm, machen können. Aber manchmal kriegt man von sowas dann genau die Energie, die man braucht, um dann die anderen Sachen durchzuziehen.
Um den Keller aufräumen.
Die man sonst vielleicht gar nicht hätte.
Mhm.
Genau.
Aber andererseits selbst, gut, ja, vielleicht ist das Geschenk ein bisschen sinnlos, aber genau das dürfen doch Geschenke sein. Sinnlos. Das sind, müssen ja, also eigentlich müssen, ein gutes Geschenk ist ja etwas, was du dir selber zum Beispiel nie kaufen würdest. Oder?
Ja. Richtig. Das fände ich eigentlich am besten, weil ich selber, ich habe immer zwischendurch, wenn ich denke, oh, ich will jetzt irgendein Projekt umsetzen, dann hole ich mir das dafür und da habe ich, da hätte ich sogar Skrupel, das irgendjemanden aufzudrängen, zu sagen, pass auf, ich habe ein ganz spezielles Teil, du darfst nur genau das kaufen, da machst du mir eine Riesenfreude, das ist kein schönes Geschenk. Das stimmt, also schönere Geschenke sind irgendwelche coolen Fotos, vielleicht auf Leinwand irgendein Schnappschuss, den man schon völlig vergessen hat, was total witzig ist, oder ein Buch, was an irgendeine Marotte von einem selbst so ein bisschen andockt. Oder.
Mhm.
Also sowas ist, sind schönere Geschenke, das stimmt.
Gibt ja Leute, die schenken dir auch einfach Gutscheine zum Geburtstag, habe ich gehört.
Ja. Kann aber auch manchmal schön sein, wenn man vorher konkret sagt, ich möchte shoppen gehen und brauche, das habe ich ja auch gemacht, ich habe auch gesagt, schenk mir gerne Gutscheine, das ist auch schön. Nee, aber du kennst das doch, guck mal, du schenkst, ich sage jetzt mal Bratpfanne, ich habe das nämlich schon mal gemacht. Es hat sich im Nachhinein gezeigt, dass solche Geschenke natürlich im Alltag, du findest sie dann auf die Dauer total toll. Du freust dich dann jedes Mal, dass du jetzt eine geile Bratpfanne, mhm, oder eine super Kaffeemühle hast oder so.
Ja, okay,
aber in dem Moment, wo es geschenkt wird,
denkst
freut
du dir,
man sich,
na toll.
Mhm. Ja, es ist irgendwie so ein Haushaltsgegenstand. Das ist, mhm, vom Emotionalen manchmal gar nicht so cool.
Nee.
Deswegen mache ich immer gerne eine Mischung. Ein Zweckgeschenk und dann so nochmal so was Kreatives oder was fürs Herz, dass da von, mhm, allem was dabei ist. Und da kommen wir gleich noch zu einem anderen Ding, wenn wir jetzt so gerade bei Inspiration durch Zukunft, weil andere einfach machen und nicht drüber nachdenken, ob es jetzt für andere auch Sinn ergibt oder so. Parallel dazu, deswegen kam ich auf das Thema mit Zukunft, habe ich einen Beitrag gesehen, was Virtual Reality mäßig mittlerweile möglich ist. Und da reden wir noch nicht von den Sachen, die hinter verschlossenen Türen entwickelt werden, sondern von den Sachen, die einfach gerade noch zu teuer sind für den Massenmarkt. Und da habe ich wirklich gestaunt. Also du hast ja diese neueren Brillen, die kommen, die sind ja viel leichter, haben viel bessere Optiken und so weiter. Und die zeichnen ja das Realbild gleichzeitig mit auf und werten das aus für die Bewegungsanalyse, aber eben auch, um die virtuelle Realität mit der eigentlichen Realität verschmelzen zu lassen, dass du wirklich eine Augmented Reality kriegst.
Okay.
Und da waren so die Beispiele, zum Beispiel, du hast eine Arbeitsumgebung und du hast so einen typischen, so ein Klemmbrett in der Hand, so einen Notizblock, ne?
Ja.
Und dann wird das quasi automatisch gecroppt und dann hast du das in deiner virtuellen Realität, hast du das als realen, abgefilmten Gegenstand wirklich in deiner Hand. So, das ist wirklich effektiv da. Und alles andere wird dann virtuell drumherum gebaut. Und da hat derjenige, der das getestet hat, hat gesagt, er hat schon ziemlich viel Erfahrung, hat so viele solcher Sachen getestet in allen Preisklassen. Aber dieses Ding war so weit perfektioniert, dass er sagte, die Grenzen waren so fließend, obwohl es noch nicht perfekt aussah. Aber er hat sich am Ende so gefühlt, als ob er in der virtuellen Realität und in der realen Realität gleichzeitig ist.
Ui.
Und das war besonders krass, als er vor einen Spiegel gelaufen ist und ist halt, also hat sich dahingestellt und hat in einem quasi Ausschnittfenster hat er den Spiegel gesehen, wie er dort steht mit der VR-Brille und hat aber als Umrandung, er stand ja in einem Avatar-Kostüm in der virtuellen Realität. Er hat gesagt, in dem Moment hast du von der Psyche her bist du zweimal da. Und er sagt, das war der erste Moment, wo er gedacht hat, oh, da wird mir ein bisschen schummerig. Und der zweite richtig krasse war wohl, als so NPCs ihm hingestellt wurden.
Was für
andere
Dinge?
Halt Avatare. Also computergenerierte Personen,
ach so,
die dastehen und die dann in dem Raum, er ist halt in einem echten Raum und Teile des Raumes hat er auch als reale Objekte gesehen und dann wurden halt virtuelle Objekte immer hinzugefügt, sodass er hat dann auch gesagt, ich konnte nicht unterscheiden, was ist das reale Objekt und was ist das nicht reale. Mhm. Er musste es anfassen, um es überhaupt unterscheiden zu können. Und nachdem er eine Weile da drin
gefährlich
war,
sein.
Genau, hat er sich sehr daran gewöhnt und dann gab es diese Person, die da einfach da standen und dann hat sich Folgendes eingestellt. Diese Personen haben natürlich, das kann ja die KI auswerten, wenn du in den ihre Richtung guckst, dann gucken die dich auch an. Du kannst sie natürlich auch berühren. Da ist zwar nichts, aber er sagt, auf einmal spürst du halt in den Fingern ein Kribbeln oder so ein Wärmegefühl und du denkst dann, ich berühre die, weil die reagieren in dem Moment auf dich, sobald du die berührst, obwohl sie nicht da sind. Und dann sagt er, Wahnsinn, das ist genau das. Tatsächlich versteht er jetzt, wir werden da hinkommen. Das wird so die nächste Form, um jetzt nicht nur für Produktentwickler, die sich so komplexe 3D-Modelle machen oder so Raumgestaltung oder sonst irgendwas, sondern auch für Entertainment. Das wird schon, glaube ich, eine Erfahrung, die für alle total krass ist. Das ist wirklich nochmal was
alle
ganz Neues.
Geisteskrank werden, ja. Super.
Ja, das ist nämlich die Gefahr dahinter.
Es wird so kommen, weil wenn du.
Ja, aber
ich habe natürlich 1000 Fragen, aber das erste ist, wo ist der Unterschied zu Videospielen, die es bisher gibt? Da reagieren computergenerierte Figuren auch auf dich als Spieler.
Ja.
Und ob das jetzt stereoskopisch vor deinem Auge ist oder ob du vor einem großen Bildschirm sitzt, da gibt es ja auch Untersuchungen, dass auch zweidimensionale Bildschirme, wenn das Spielerlebnis intensiv genug ist, dass du auch verschmilzt und dass du denkst, du bist drin. Es geht ja auch Menschen schon so, wenn sie Filme gucken. Kommt auch ja,
da finde ich
die,
Ton auch wichtiger als
kommt
Bild,
auf die Psyche an der Menschen. Manche sind da eher nüchterner, wie ich bei Filmen, und achten dann eher auf, ja, keine Ahnung, guck mal, wie haben sie da das Licht gesetzt, um Gottes Willen. Andere achten da viel mehr auf die Story und sind da viel mehr drin und lassen sich, was auch Schreckmomente in Horrorfilmen angeht oder keine Ahnung, sind da viel mehr betroffen oder lassen sich da involvieren. Bei Videospielen sowieso, also wo ist da jetzt der Unterschied, also wo ist da die Neuerung? Da steht auf einmal eine Figur, die gibt's nicht und die reagiert auf dich. Ja, bitte? Und weiter? Und
hä? Naja, du hast den Vorteil, wenn du vor einem Bildschirm sitzt, dann hast du ja, du kannst links und rechts, siehst du ja noch, dass die Realität da ist. Das heißt, die Flucht ist sehr einfach. Also wenn du mal ganz kurz dich orientieren willst, wo bin ich eigentlich?
Mhm.
Dann bist du sofort raus. Du siehst, hier hört der Bildschirm auf, ich kann das Licht einschalten. Ich habe hier mein Getränk stehen oder so, dann merkst du sehr schnell, das ist nochmal abgekoppelt von mir. Du bist so lange drin, wie du das effektiv willst.
Das heißt, in dieser virtuellen Realität, die der getestet hat, oder also ist denn der du, bist du das? Oder fragst du ihn für einen Freund oder was?
Ich habe eine Dokumentation gesehen, eine kleine.
Ach so. Du siehst denn dort offenbar deine eigenen Hände, weil alle VR-Geschichten, die ich bisher gesehen oder gemacht, ausprobiert habe, hast du immer keinen Körper gehabt.
Da war es anders.
Kein Körper, keine Hände. Okay, da hast du deinen Avatar gehabt, wie du gerade sagtest. Ah ja, stimmt, hast du gesagt, genau. Habe ich vergessen. Das mit dem Spiegel habe ich noch nicht ganz kapiert. In dem Raum, wo er physisch wirklich stand, war ein Spiegel an der Wand, oder was?
Ja, genau.
Und der,
das ging
der
wirklich darum, wie gut geht das schon, dass du nicht nur 3D-Objekte irgendwie mal zum Spaß platzierst, mhm. ja, so indem du halt jetzt, kannst du ja jetzt schon mit deinem Smartphone oder mit einem iPad machen.
Und er hat quasi auf den ja. echt physisch echten Spiegel geguckt und das Spiegelbild zeigte ihm seinen vorher gewählten Avatar.
Nein, bestimmte Objekte, das war ja das Experiment, zu 70% wird der Raum um dich rum ausgeblendet für die virtuellen Inhalte.
Okay.
Aber ein Rest, den du vorher zum Beispiel definieren kannst, den kannst mhm. du drin lassen, dass ja. du einfach damit interagieren kannst.
Und zum Beispiel ein Spiegel.
Zum Beispiel ein Spiegel. Mhm. Und in dem siehst du dich ja. als reale Person, die gerade das Headset aufhat.
Okay.
Aber du stehst da und guckst quasi in den Spiegel. Dort siehst du dein Spiegelbild aus der realen Welt, aber du stehst als Avatar davor und du siehst deine Avatar-Hände. Und dein Avatar,
ja, gut, wenn du an dir runterguckst. Wenn du an dir runterguckst oder wenn du deine Hand ausstreckst. Okay, ja, okay, genau. Jetzt verstehe ich.
Und das hat so gut funktioniert, diese ganze Integration war so flüssig, mhm. dass er gesagt hat, du hast einfach nach einer Weile, hast du dich eher in der virtuellen Realität, hast du dich wirklich gefühlt, auch wenn das nicht so aussah wie gewohnt. Und er hat es erst dann gemerkt, als er mit der Realität konfrontiert wurde. Das war nicht wie, alles klar, ach ja, ja, hier ist die Levelgrenze, sondern er hat gesagt, es hat einen psychischen Effekt gehabt.
Mhm.
Der, wie du sagst, das kann natürlich auch zu, keine Ahnung, Wahnsinn führen. Weißt du nicht, wenn du mal so ein Horrorspiel mal so mhm. erlebt hast, dass du wirklich denkst, du bist da drin und kommst nicht mehr raus, prägt sich das wahrscheinlich als komplexe Erinnerung ein, die du dann vielleicht gar nicht verarbeiten kannst. Das ist traumatisiert durch ein Spiel. Das kann ja so schon passieren, aber
das meinte ich ja vorhin.
Das ist natürlich krass, ja.
Ja, nee, also ich denke, dass also da musst du schon sehr labil sein, dass du das wirklich nicht mehr trennen kannst. Also ja, ein guter Effekt wäre es ja, wenn du in dieser Welt aufwachst. Also wenn du wirklich eingeschlafen bist mhm. und dabei die Augen aufmachst und dann bist du auf einmal in dieser Welt und du weißt nicht, wie du da reingekommen bist. Oh. Ich meine, normalerweise setzt du die Brille auf, ja. die Bildschirme vor deinen Augen kalibrieren sich irgendwie, keine Ahnung, immer blub und dann ist irgendwas da und du weißt, okay, ich habe mir gerade eine Brille aufgesetzt. Wenn du das aber nicht weißt, wenn du diesen Fakt, ne, dann ist, glaube ich, die Immersion, dieser Effekt viel, viel, viel größer. Und das glaube ich, behält man doch immer im Hinterkopf. Also ich würde es zumindest im Hinterkopf behalten. Da gibt's doch diese ganzen Filme hier, hast du ja mal gesehen, der Rasenmähermann und so, wo die sich da irgendwas anstöpseln, richtig?
Ja. Ready Player One, Surrogates,
Total Recall hat doch auch so virtuelle Total Elemente Recall. Gehabt am Ende, ne? Also mit Schwarzenegger, der schon, meine ich. Ja. Da wurde dir mal irgendwas gespritzt, sodass du geschlafen hast. Und dann hast du das irgendwie, ja, also wie gesagt, ich glaube, dieser Moment, dass du die Brille aufsetzt, das ist, das stört noch zu sehr.
Ja, also mir ging es jetzt auch gar nicht so sehr drum, wann man das hinter sich lässt und das einfach die perfekte Immersion ist, sondern nur, dass ich glaube, dass tatsächlich die Zukunft, die jetzt so die nächsten Generationen erwartet, doch ja. sich sehr, sehr unterscheidet von dem, was wir erlebt haben. Nicht nur mit den ganzen Problemen, die es eben gibt, sondern eben auch mit ganz neuen Möglichkeiten. Und wenn du jetzt denkst du an so Weltraumtourismus, mhm. Vielleicht ist es irgendwann gar nicht mehr der erste Gedanke zu sagen, na, wie komme ich denn jetzt selber da hoch?
Sondern du machst es einfach virtuell.
Genau, und dann ist das aber so schön gemacht, so umfassend, dass du einfach das so weit miterlebst, dass du sagst, na klar, dann fliegt vor, baut das dort, dass ich dann in einer realen Umgebung dort, aber als virtueller Avatar mich bewegen kann mit einer sehr guten Projektion. Und dann ist das halt, entweder ist das Entertainment oder Wissenschaft, wie auch immer. Das wäre gar nicht so schlimm, glaube ich.
Das haben sie schon gehabt. Warte mal kurz, wenn ich unterbreche. Während der Corona-Zeit gab es das doch schon, dass irgendwelche reichen Leute sich Menschen mieten konnten. Die sind dann mit einer 360-Grad-Kamera auf dem Kopf irgendwo rumgelaufen in den Bergen irgendwas und haben halt Anweisungen gekriegt von, das ist keine Netflix-Serie, was ich jetzt hier erzähle, das ist wirklich Realität. Und dann haben sich diese echten Menschen irgendwo in Gebieten auf der Welt bewegt, wo die Leute durch die Corona-Krise gerade nicht hinkonnten.
Ach ja.
Und das ist ja quasi das, was du sagst. Ich bewege mich in einer reellen Welt, aber als, naja, Avatar, gut, in dem Fall nicht, aber es ist ja nur ein Schritt weiter. Ne?
Naja, ihr erinnert euch doch mal dran, wir hatten doch im Podcast mal drüber gesprochen, als ich erzählt habe hier von diesem virtuellen Auftritt in diesem virtuellen Raum, mhm. der aber mit dieser Comic-Grafik, ne, das, ich weiß gar nicht mehr, welches Programm das war, das war auch Corona-Zeit, haben auch viele so genutzt. Und ich habe ja dort einen Auftritt auf einer virtuellen Comic-Bühne gemacht. Und ich ja gesagt habe, dass in meiner Erinnerung, ist immer noch so jetzt, war ich dort in diesem Comicraum. Obwohl ich nur auf einen Bildschirm geguckt habe, aber dadurch, dass ich in dem Moment wirklich Musik gemacht habe und dort Leute gehört habe, wie die sprechen und die auf mich direkt reagiert haben, hat sich das schon stärker eingebrannt. Ist ja nicht vorstellbar, was das mit mir macht, wenn ich die ganze Zeit eine VR-Brille aufhabe und bin halt für 2-3 Stunden da drin und habe halt eine Umgebung, die einfach gut aussieht und die für mich gut mit mir interagiert. Ich meine, nicht umsonst erinnern wir uns gut an Spiele, die wir oft gespielt haben früher und empfinden die als so heimisch sozusagen für uns, ne, weil wir die so oft gespielt haben. Heimelig ist das richtige Wort. dass die so zu unserer Kindheit so dazugehören, diese Erinnerungen, weil wir das einfach sehr oft gemacht haben. Das kannst du natürlich einfach noch boosten, indem du sagst, okay, es ist schon beim ersten Mal, wenn du die Welt betrittst, ist das schon, zieht dich das schon so rein, wird das schon so erlebnisreich.
Oftmals sind ja die Erinnerungen aber auch besser als das Erlebnis wirklich war oder als dann die Spielerfahrung, um jetzt mal bei Spielen zu bleiben, wirklich wieder wäre, wenn du das Spiel heute einsteckst.
Ich hatte mit Nova jetzt mal wieder zusammengesessen und wir haben wieder mal nach Trademaster gesucht, ne, nach unserem verschollenen Spiel und haben im Zuge dessen wieder rumgeschaut in alten Atari und C64 und MS-DOS Spielearchiven und Playthroughs und so. Und wir haben immer noch Spiele gefunden, an die wir uns nicht mehr erinnert haben, dass wir das gespielt haben. Und erstens ist mir bewusst geworden, mein Gott, wie viel Lebenszeit habe ich mit Computerspielen verbracht.
Gottes Willen, ja.
Und zweitens, um Gottes Willen, wie schlimm sah das eigentlich aus? Wie hat das geruckelt? Und was war man da euphorisch, wenn dann mal jemand so diesen schönen Trick, wie ist das Lied? Das Spiel war, glaube ich, Nova Storm und da gab es auch Rebel Assault damals. Die haben quasi einen Film abgespielt, sozusagen gerenderten Film. Und du hast dann einfach im Vordergrund war halt dein Raumschiff und du konntest halt in bestimmten Bereichen das hin und her bewegen, aber letztendlich hast du nur geschossen und du bist halt durch einen gerenderten Film geflogen. Das war rechenmäßig, das war halt ein cooler Trick, ne? Weil es sah alles total. Das
sah ziemlich geil aus, also, aber rechenmäßig war es nicht so aufwendig. Ne?
Und das solche Tricks, das hat einen damals völlig beeindruckt und heute moserst du schon rum, wenn du das zigste Mod von GTA 5 siehst, mit realen Grafiken und Raytracing und so und sagst dann, nee, aber so richtig realistisch sieht das noch nicht aus, der Asphalt. Ja, ist ja wieder typisch, dass sie Regeneffekt genommen haben.
Naja, dann also, ist es glänzend. Ja, aber ich würde trotzdem nochmal gern ausführen, also weil du sagtest, naja, wo wird uns das hinführen, die virtuelle Realität. Wir haben uns ja schon mal, ich weiß nicht, wie die Folge hieß, aber haben uns schon ein bisschen drüber unterhalten, ne? Wo es darum ging, dass man du kriegst Besuch und hast keine Lust aufzuräumen und gibst halt eben eine 3D-Brille in der Hand, sodass Augmented da irgendwie was anderes sieht. Mhm. Naja, das wird doch wirklich der nächste Schritt sein. Wir werden alle in irgendwelchen Karnickelstellen wohnen, in der Stadt, wo der Wohnraum eigentlich nicht mehr bezahlbar ist. Und du wirst durch die virtuelle Realität viel größere, schönere Wohnungen haben, die du auch nicht günstiger einrichten kannst. Du wirst dann digital dafür bezahlen, klar. In-App-Käufe quasi. Ja. Naja, aber ich glaube, es wird gar nicht für so exorbitante Sachen genutzt, dass du jetzt so tust, als ob du durch die Luft fliegst, sondern ich glaube, es wird einfach dafür genutzt, um deine normale Umgebung schöner zu machen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute sich dann trotzdem einfach dieses Ding aufsetzen und dann am Ende in dieser Brille einfach Fernsehen gucken zum Beispiel, weil der Fernseher in der virtuellen Welt 8-mal so groß ist. Oder Fernsehen ist jetzt salopp, Film, keine Ahnung, irgendwas. Aber sich halt am Ende doch wieder menschentypisch berieseln lassen mit irgendeinem Quatsch.
Ja, entspannen halt.
Ich würde ja Gameboy spielen, glaube ich. Weil der Original, mein Original Gameboy läuft gar nicht mehr. Und in der virtuellen Realität würde er dann noch laufen.
Vielleicht. Ich würde, glaube ich, sehr, sehr oft, wäre ich einfach irgendwo abends am Strand. Ich würde einfach nur Wellen rauschen vor mir. Und dann, das brauche ich nur so ein bisschen um mich. Würde ich so abschalten. Und da wäre natürlich die Gefahr, wie man das dann vielleicht im Alltag dann einfach missbrauchen kann, mitten in Gesprächen. Komplett am besten so mit komplettem Noise Cancelling, das ist dann noch besser. Du hörst gar nichts von deinem Gegenüber, du siehst nichts mehr, du bist komplett woanders. Wäre das nicht schön? Ja, aber guck mal, da sind wir bei so einem Ding, das habe ich mit meinem Bandkollegen ganz oft besprochen, weil wir jetzt immer überlegen, Mensch, wie passt die Musik, die wir machen, eigentlich jetzt in die Zeit? Ich meine, wir sind jetzt auch nicht total alte Leute, aber wir machen halt so eine Mischung aus alter und neuer neuer Musik. Mhm. Und wenn wir dann überlegen, wo ist denn jetzt die Zukunft? Weil wir gehören eigentlich noch einer Generation, die große Live-Konzerte gesehen hat und Künstler, die über Zeitschriften und Musikfernsehen aufgebaut wurden. Und jetzt ist das so schnelllebig geworden und die Konzerterfahrung, jetzt auch durch Corona nochmal beschleunigt, mhm, ist für viele irgendwie eine ziemliche Überwindung, nochmal loszugehen und Tickets zu kaufen. Jetzt nicht, ich rede jetzt nicht von denen, die schon zum dritten Mal ein verschobenes Konzert hatten, die einfach gefrustet sind, sondern die, die das gar nicht kennengelernt haben und es nicht vermissen. Ne? Mhm. Und da gibt es jetzt wohl schon so Projekte, halt, dass das alles als virtueller Auftritt geplant wird und dass du als Band letztendlich, du bist ganz woanders, dein Auftritt findet irgendwo im virtuellen Raum statt.
Ach so.
Und das fühlt sich jetzt überhaupt nicht so an, als dass man jetzt denkt, oh, da habe ich Lust drauf, weil man möchte ja die Interaktion mit dem Publikum, aber vielleicht ist das am Ende einfach ein Konsens, der funktioniert für alle, weil du kannst das so aufblasen, wie du möchtest, die virtuelle Umgebung, und machst dort einfach deine Performance. Und am Ende musst du wahrscheinlich nicht mehr performen, weil dein Avatar völlig, jetzt so wie ich, dresche ja gerne auch mal rum auf der Bühne, mhm, dann hast du so einen Avatar, der halt auch schon aussieht wie so ein Soldier, und der rattert da mit Maschinengewehren rum, und dann ist das halt so eine brutale Live-Show, und du selbst sitzt vielleicht entspannt zu Hause in deinem Sessel und schlürfst einen Milchshake.
Die Anzahl der Ticketverkäufe ist am Ende nur abhängig von der Rechenleistung deines Anbieters. Ja. Also du kannst ja unendlich viele Leute einladen oder Tickets verkaufen. Können ja alle zugucken.
Siehst du und merkst du das, wie schwer einem das fällt, sich das wirklich vorzustellen, dass das ganz normal irgendwann ist?
Nö, also wenn man so, ja, wenn du so Serien wie Black Mirror dir anguckst, die du mir erst empfohlen hast.
Ja, ne, klar.
Das da wird ja schon alles schön schwarz gemalt. Das ist ja genau meins eigentlich.
Ach so. Nö, es ist, ich brauche ja immer den positiven Blick. Ich brauche immer so das Gefühl von...
ist ja Quatsch. Ach, so das brauchst du nicht. Nee. Das wird ja auch nicht passieren. Das ist es nämlich, was nicht passieren wird, Stefan. Es wird ja nicht für positive Sachen genutzt. Es ist ja, jede auch noch so gut gemeinte Erfindung wird ja am Ende irgendwie immer missbraucht.
Ja, wird, ist doch so. Aber es wird ja nicht nur missbraucht und Schlechtes getan. Es existiert halt immer beides gleichzeitig. Das ist das, womit man ja leben muss. Das ist genauso wie, du machst irgendwie eine schöne Podcast-Folge und redest und merkst, irgendwann ist die Zeit rum. Mhm. Und das ist auch wieder immer so dieser Antagonist in der Geschichte. Der funkt ja immer dazwischen.
22:19, du hast vollkommen recht, ja.
Ja, ich finde es ja eigentlich schön, wenn du mir dazwischen funkst. Möchtest du auch das nächste Mal wieder mein Antagonist sein, wenn es wieder heißt Halbwissen?
Hoch zwei. Und ich fürchte, ich muss dein Antagonist sein.